Herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag zu der Sendung Höre Israel. Ein herzliches Grüß Gott allen unseren Zuhörern, besonders auch unseren Zuhörern von Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Ich freue mich, dass wir jetzt in dieser Stunde miteinander verbunden sind. Wir betrachten in dieser Sendung die Texte vom kommenden Sonntag und Referent ist heute Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Dr. Fleckenstein wird uns die erste Lesung sowie das Evangelium vom kommenden Sonntag auslegen. Wenn Sie zu Hause mitlesen möchten, dann können Sie Ihre Bibel zur Hand nehmen oder aber den Schott. Wir befinden uns im Lesejahr B und im kleinen Schott geht da auf der Seite 446 los. Die Stellen, die wir betrachten werden, sind zum einen die erste Lesung aus dem Buch Jona. Die Leute von Ninive wandten sich von ihren bösen Taten ab. Das ist aus dem Buch Jona, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 und 10. Also die erste Lesung aus dem Buch Jona, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 und 10. Und das Evangelium vom kommenden Sonntag ist aus dem Markus-Evangelium, die Berufung der ersten Jünger, das ist Markus, das erste Kapitel, die Verse 14 bis 20. Also aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. So können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause mitlesen, wenn Sie in dieser Sendung Höre Israel sich gemeinsam mit uns auf den kommenden Sonntag vorbereiten möchten. Und mit uns verbunden jetzt in dieser Stunde ist unser Referent Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Grüß Gott, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, grüß Gott, Frau Frey, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ja, Herr Dr. Fleckenstein, das ist schön. Wir haben die Verbindung nach Jerusalem noch aufgebaut und wir hoffen, dass es technisch auch hält. Und wir freuen uns, dass Sie in dieser Sendung jetzt heute mit uns verbunden sind. Unseren Hörerinnen und Hörern werde ich Sie kurz vorstellen. Sie sind in Krombach bei Aschaffenburg geboren und haben in Würzburg und München Theologie studiert. Dann waren Sie Chefredakteur der internationalen Monatszeitschrift Neue Stadt und sind 1981 nach Jerusalem umgezogen. Sie haben dann eine Fachausbildung für biblische Theologie und christliche Archäologie absolviert und in Rom in biblischer Theologie ihren Doktor gemacht. In den Jahren 2000 bis 2005 waren Sie Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Projekt Emmaus Nikopolis und jetzt arbeiten Sie als freier Schriftsteller, Journalist und Reiseleiter und Ihr neuestes Buch hat den Titel »Ist Jesus wirklich in Bethlehem geboren?« Ein spannender Titel, vielleicht können wir dann nachher noch genauer darauf eingehen. Alle anderen Bücher von Dr. Fleckenstein, einige auch mit biblischem, archäologischem Hintergrund, können Sie bei unserem Hörerservice erfragen. Herr Dr. Fleckenstein, ganz kurz die Frage, weil ich so neugierig bin, ist Jesus wirklich in Bethlehem geboren?
Ja, ich konnte es wirklich nachweisen, Jesus ist wirklich in Bethlehem geboren. Wenn jemand glaubt, er wäre nicht in Bethlehem geboren, braucht er einen größeren Glauben als wir, die wir auch aufgrund der archäologischen Forschung und der Geschichte ziemlich sicher sein dürfen, dass Jesus in Bethlehem geboren ist.
Mhm. Ja, also das ist bestimmt sehr spannend, dann die Lektüre dieses Buches. Heute schauen wir ein bisschen nicht auf die Geburt Jesu, sondern schon auf das Wirken Jesu dann im Markus-Evangelium. Wir werden dazu dann gleich eine kleine Auslegung von Dr. Fleckenstein hören. Bevor wir diese Sendung beginnen, wie üblich wollen wir um den Heiligen Geist bitten, uns bereiten, dass er jetzt in dieser Stunde zu uns spricht, seinen Geist, in unseren Geist eingießt und uns öffnet für sein Wort. Sende uns, Herr, deinen Geist, denn nur er kann die Erde erneuern. Nur er kann die Selbstsucht aufbrechen. Nur er kann uns helfen, eine menschlichere, eine christliche Welt aufzubauen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Amen. Wir hören jetzt zunächst die erste Lesung vom kommenden Sonntag. Wir sind im Lesejahr B. Und die erste Lesung ist aus dem Buch Jona, das dritte Kapitel, die Verse 1 bis 5 und der Vers 10. Also Jona Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 und Vers 10. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive in die große Stadt und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle groß und klein zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte. Und er führte die Drohung nicht aus. Soweit die erste Lesung aus dem Buch Jona, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 und 10. Wir hören nun dazu die Gedanken von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein.
Auch wenn die Geschichte von Jona, dem Propheten, eine Gleichniserzählung ist, so gehört sie doch zur Erinnerung des Volkes Israel. Was ist eigentlich ein Prophet Gottes im Alten Testament? Ein Prophet weiß, sich von Gott berufen, eine Botschaft zu überbringen, die aufrütteln, hochreißen, zum Umdenken bringen will. Die Propheten Israels unterscheiden sich von den Hof- und Lügenpropheten ihrer Zeit. Die Hofpropheten schmeicheln den Ohren. Sie verkünden das, was den Leuten gefällt. Die Botschaft von Strafe und Gericht gehört nicht dazu. Die wahren Propheten legen den Finger auf die Wunde und rufen zur Umkehr und Buße auf, wie es heute auch unser Papst Franziskus tut. Dass sie dabei geschmäht, verfolgt oder auch manchmal sogar umgebracht werden, ist ihr Berufsrisiko. Und da wird dieser Mann Jona von Gott nach Ninive geschickt. Diese große Stadt ist der Sitz der assyrischen Großkönige im 7. Jahrhundert vor Christus. Über Jahrhunderte hin verfolgen sie eine Eroberungspolitik und werfen jeden Widerstand erbarmungslos nieder. Kein Wunder, dass Jona von diesem Auftrag die Flucht ergreift. Er will ans andere Ende der damaligen Welt gelangen. Das Schiff gerät in einen furchtbaren Seesturm. Jona erkennt in seiner Flucht vor dem Auftrag Gottes die Ursache des Unglücks und gibt es offen zu. Daraufhin werfen ihn die Seeleute ins Meer. Ein großer Fisch verschlingt den Propheten. Und damit holt Gott ihn wieder ein. Im Bauch eines großen Fisches gelangt er wieder an die Küste Palästinas, wo er sozusagen an Land gekotzt wird. Und hier trifft ihn der Befehl Gottes ein zweites Mal. Wir haben es gerade in der Lesung gehört. Jona gehorcht, aber nur mit einem inneren Widerwillen. Er geht nur einen Tagesmarsch in die Stadt hinein, von der es vorher hieß, dass man 3 Tage brauche, um sie zu durchqueren. Seine Predigt reduziert sich auf ein Minimum. Nur einen Satz bringt er über seine Lippen. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Es gibt kein Pardon. Gott wird strafen, vernichten und verderben. So versteht es jedenfalls Jona. Ninive ist der Inbegriff eines gottfeindlichen Staatsgebildes, vergleichbar mit der heutigen ISIS, der Terrormiliz des Islamischen Staates. Die Gottfeindlichkeit dieser Stadt ist begründet auf menschenverachtender Gewalt, auf Blutvergießen und Gewalt als die Ursünde der Menschheit schlechthin. Für die Bewohner von Ninive ist Gott ganz weit weg. Er kümmert sich um nichts. Er sieht nichts, er hört nichts, er tut nichts. Lasst uns also auf den Putz hauen. Es hat ja keine Folgen. Jedenfalls nicht für uns. Gegen diese Gleichgültigkeit Ninives richtet sich nun die Bußpredigt des Jona. Und er scheint sich seiner Sache mit Gott ganz sicher zu sein. Er zieht durch die Riesenstadt und verkündet immer mit den gleichen Worten: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Stellen wir uns einmal vor, so etwas würde heute bei uns eine sagen. Noch 40 Tage Zeit, dann ist alles vorbei. Dann habt ihr das totale Chaos. Die Reaktion der meisten Leute würde wohl so lauten: Der hat wohl durchgedreht. Der war zu lange in der Sonne. Genau diese Reaktion scheint Jona zu erwarten. Er macht sich überhaupt keine Mühe, seine Botschaft weiter auszuführen. Er diskutiert nicht. Während er durch die Straßen geht, bleibt er nicht einmal stehen. Er fleht die Leute nicht an. Er geht einen Tag weit und ruft monoton seinen Spruch aus. Er wartet ab, was passiert. Und er ist sicher, dass nichts passiert. Doch das Gegenteil tritt ein. Jonas Drohbotschaft trifft die Bewohner der Stadt. Sie ahnen, dass in ihr eine Warnung verpackt ist, dass sie ihren bisherigen Nebenspiel ändern müssen, dass ihnen eine Frist zur Umkehr gesetzt ist und damit eine Chance, dem angekündigten Untergang zu entgehen. Und das Unglaubliche passiert. Die heidnische Stadt glaubt dem Propheten Gottes. Nicht nur ein paar wenige, sondern alle. Die ganzen Bewohner hüllen sich in Sack und Asche. Keine Ausflüchte mehr, keine Ausnahmen mehr, keine Entschuldigungen mehr. Wo hat es das schon einmal gegeben? Und auf diese Umkehr der Bewohner Nineves antwortet Gott mit seinem Erbarmen. Ihn reute das angedrohte Unheil und er tat es nicht. Ein knapper Ausdruck der freien Souveränität Gottes. Auch gegenüber der Schuld des Menschen. Statt des angekündigten Gerichts lässt Gott sein Erbarmen walten. Jona ist nun völlig aus dem Häuschen. Er ärgert sich maßlos. Das darf doch nicht wahr sein. Er will darauf bestehen, dass das Gericht über Nineveh in Kraft gesetzt wird. Er richtet sich mit einem Gebet entrüstet an seinen Gott. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Darum nimm mir lieber jetzt das Leben, Herr. Denn es ist für mich besser zu sterben als zu leben. Jona weigert sich, den Glauben an den gnädigen und gütigen Gott so zu akzeptieren, dass die Gnade und Güte Gottes auch für die eigentlich dem Gericht verfallenen Menschen gilt. Empfinden wir nicht manchmal ganz ähnlich wie Jona? Und wie reagiert Gott auf den Protest seines Propheten? Er erweist sich auch dem zornigen Jona gegenüber als gnädig und geduldig. Seine Frage ist: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Diese Frage ist von gütiger Ironie. Gott schlägt nicht rein, sondern will durch seine Frage den Jona weiterführen. Ob der sich aber weiterführen lässt? Jona hat sich östlich von Nineveh eine Laubhütte gebaut. Nun hat er sich in ihren Schatten hingesetzt, um der Dinge zu harren, die über Nineveh jetzt nun kommen werden. Hoffentlich hat er immer noch Hoffnung auf Gottes Gericht über die Einwohner dieser Stadt. Und Gott lässt einen rissigen Strauch über Jona emporwachsen. Er soll dem Propheten Schatten spenden und seinen Ärger vertreiben. Gerade noch erbost über das Mitleid Gottes mit den Einwohnern von Nineveh, empfindet Jona jetzt eine große Freude über die kleine Erleichterung in der Hitze des Tages. Den anderen soll Gott nicht gnädig sein, aber wenn es um ihn geht, ist er glücklich über das Erbarmen Gottes. Aber seine Freude währt nicht lange. Am nächsten Tag schickt Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagt, sodass er verdorrt. Und als die Sonne aufgeht, folgt ein heißer Ostwind. Die Sonne sticht Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wird und sich erneut den Tod wünscht. Als Reaktion darauf stellt ihm Gott die Frage: Ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Gott packt den Jona ganz persönlich an seinem wunden Punkt. Nineveh ist für den Propheten schon vergessen. Er ärgert sich nur über den Verlust der schattenspendenden Pflanze. Und dabei geht es ihm doch nur um sein kleines Ich. Von diesem kleinen Ich will Gott ihn wegholen. Doch der Prophet versteift sich wie ein trotziges Kind, indem er antwortet: Ja, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Doch gibt ihm Gott mit seiner abschließenden Rede eine Lektion, die er wohl nie mehr vergessen wird. Dir ist es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da und über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid tun um Nineveh, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? So wird der Prophet fällt zum Lernenden. Gott droht, aber er gibt auch Gnade zur Umkehr. Er verheißt Unheil, aber dabei hat er immer das Heil der Menschen im Blick. Jona erfährt seinen Herrn als einen Gott der Gnade, als ein vergebungsbereiter und sich erbarmender Gott, der die Logik von Schuld und Strafe, die das menschliche Denken prägt, außer Kraft setzt, dass Umkehr zur Versöhnung möglich ist.
Radio Horeb am Freitagnachmittag. Sie hören die Sendung Höre Israel. Wir besprechen heute die Texte vom kommenden Sonntag mit unserem Referenten Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist Buchautor und Reiseleiter im Heiligen Land. Für Sie am Mikrofon Regina Frei. Wir haben eben die erste Lesung vom kommenden Sonntag gehört aus dem Buch Jona. Und nun folgt das Evangelium vom kommenden Sonntag. Es ist vom Evangelisten Markus, das erste Kapitel, die Verse 14 bis 20. Also das Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Taglöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Soweit das Evangelium vom kommenden Sonntag, das Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Wir hören nun dazu die Gedanken von Dr. Fleckenstein.
Wir haben gerade in knappen Worten, fast im Telegrammstil, die Berufungsgeschichte von Simon und Andreas, von Jakobus und Johannes gehört. Versuchen wir, uns die Szene etwas bunter auszumalen, wie es dort am See Genezareth hätte gewesen sein können. Zwei Brüder, Simon und Andreas, kehren mit ihrem Boot nach einem mageren Fischfang vom See Genezareth zurück. Jetzt versuchen sie es noch einmal am seichten Ufer mit ihren Wurfnetzen. Sie erzählen sich die neuesten Nachrichten. Hast du schon gehört? Beginnt Simon. Herodes hat Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen. Das ist ja schrecklich, erwidert Andreas. Er hat doch nur die Wahrheit gesagt. Und jetzt verkündet ein anderer Mann vom Reich Gottes, weiß Simon noch zu berichten. Die Leute nennen ihn Jesus von Nazareth. Er würde den Menschen seine Vorbotschaft verkünden. Eine neue Zeit ist angebrochen. Endet euer Leben. Verlasst euch auf Gott und fangt neu an. Andreas runzelt die Stirn. Das verstehe ich nicht. Neu anfangen? Ja, wie denn? Darauf kann ich dir auch keine Antwort geben, entgegnet Simon. Einen Steinwurf weit entfernt sitzen Jakobus und sein Bruder Johannes in ihrem Boot. Sie haben es an Land gezogen und bessern ihre Netze aus. Ihr Vater Zebedäus und die Arbeiter sind schon nach Hause gegangen. Plötzlich sehen die beiden, wie Simon und Andreas ihre Arbeit unterbrechen und mit einem Mann reden, der bei ihnen am Ufer aufgetaucht ist. Das gibt's ja nicht, denkt Jakobus laut, dass unsere beiden Berufskollegen sich bei ihrer Arbeit aufhalten lassen. Schon gar nicht von einem Fremden. Dabei reden sie immer noch mit ihm. Und jetzt kommt der Fremde mit Simon und Andreas auch noch zu ihnen. Zu dritt stehen sie am Ufer. Der Friede sei mit dir, Jakobus, spricht ihn der Fremde direkt an. Sei gegrüßt, Fremder, was kann ich für dich tun? Du kannst etwas für mich tun. Ich für dich? Ja, ich möchte, dass ihr beide, du und dein Bruder Johannes, mit mir geht. Ich will an euch, so wie Simon und Andreas, zu Menschenfischern machen. Die beiden sind total perplex. Es hat ihnen die Sprache verschlagen. Jakobus ist der Erste, der sich nach diesem Schock einigermaßen wieder gefasst hat. Ich, ein Menschenfischer? Wie stellst du dir das vor? Ich habe eine Frau und 6 Kinder. Du meinst, ich soll einfach alles stehen und liegen lassen? Meine Familie, mein Boot, das Unternehmen meines Vaters, mein Einkommen? Wer bist du überhaupt, dass du mit einer solchen radikalen Einladung zu mir kommst? Jetzt meldet sich auch Simon zu Wort. Das ist Jesus von Nazareth. Wir haben alle schon von ihm gehört. Er wandert durch unser Land und erzählt den Menschen von Gott. Mit einem dankbaren Nicken an Simon wendet sich Jesus wieder an Jakobus. Ja, so ist es, mein Freund. Ich erzähle den Menschen von Gott. Ich sage ihnen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Gottes neue Zeit. Und ich rufe ihnen und auch jetzt auch euch zu. Ändert euer Leben. Verlasst euch ganz auf Gott. Jakobus schüttelt entschieden den Kopf. Du vielleicht kannst dich ganz auf Gott verlassen. Aber ich, ein einfacher Fischer, der bei seinem Vater angestellt ist und nur sein Boot und ein paar Netze hat, das kann doch nicht dein Ernst sein. Jesus schaut Jakobus tief in die Augen, als würde er in seiner Seele lesen. Siehst du, mein Freund, gerade darum komme ich zu dir. Du hast wenig Vertrauen zu Gott, der dich liebt. Komm und folge mir nach. Und du wirst erleben, wie Gott dich versorgt, auch ohne deine Boote und deine Netze. Komm, traue dich und folge mir nach. Jakobus scharrt halb verlegen mit dem Fuß im Sand. Bist du dir wirklich sicher, dass ich mein ganzes Leben, das ich mir bisher aufgebaut habe, jetzt hinter mir lassen soll? Was wird meine Familie dazu sagen? Du wirst es nicht herausfinden, wenn du in deinem Boot sitzen bleibst. Komm und folge mir nach. Mein Weg ist der richtige für dich. Du wirst sehen, dass alles gut wird. Andreas und ich kommen auch mit, macht jetzt Simon den beiden Brüdern Mut. Jesus hat uns überzeugt. Er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann wollen wir es gemeinsam versuchen, versichert jetzt Johannes, der bisher geschwiegen, aber aufmerksam Jesus zugehört hat. Es macht uns Mut, wenn auch unsere Freunde Simon und Andreas mitgehen. Dann legen wir ihre Netze aus der Hand, werfen noch einen letzten Blick auf ihr Boot und schließen sich in den Fang. Es fällt ihnen nicht leicht, doch Jesus hat sie gerufen. Deshalb spüren sie, der Weg, den Jesus geht, ist der Weg Gottes. Das Himmelreich ist nahe, die Zeit ist erfüllt. Diese Botschaft hat die beiden so sehr ins Herz getroffen, die drei, dass sie loslassen können. Weg von der Selbstsicherheit, weg von der Angst vor dem Risiko. So machen sie die ersten Schritte mit Jesus und finden die Erfüllung ihres Lebens. Jesus spricht auch heute durch sein Evangelium zu uns. Komm und folge mir nach. Keiner beruft sich selbst. Immer geht dem Aufbruch ein Anruf voraus. Jesus zwingt nicht, er ruft. Jeder hat von uns seine Entdeckungsreise hinter sich oder noch vor sich. Nicht in den Weltraum, sondern um der eigenen Lebenswahrheit auf die Spur zu kommen. Jesus ruft jeden mit jeweils anderer Stimme. Ordensfrauen, Ordensmänner, Diakone, Priester, Väter, Mütter, Kinder, Jugendliche. Sie alle sind verbunden in der Liebe zu ihm und in jeweils verschiedenen Abenteuer des Glaubens. Aufbruch heißt doch Abschied nehmen. Das ist oft mit Schmerz verbunden. Zum Beispiel Abschied nehmen von liebgewordenen Gewohnheiten. Es führt nicht weiter, alten Zeiten nachzutrauern. Die Kette der Berufungen soll nicht abreißen. Nachfolge bringt Nachfolge hervor. Als Frucht des Evangeliums, nicht des Managements. Viele Menschen sind diesem Ruf gefolgt und haben dabei die Erfahrung ihres Lebens gemacht. Sie wussten auch nicht, so wie die beiden Brüderpaare am See Genezareth, etwas kommen wird. Doch sie wussten eines. Jesus hält sein Wort. Ich bin bei euch. Von der Geburt bis zum Tod. und sogar darüber hinaus. Niemand kann dich meine Hand entreißen. Mit dem Kommen Jesu hat das Reich Gottes wirklich begonnen. Nicht in der Weise, in der er die Welt machtvoll in die Knie zwingt, sondern indem er die Welt in der Schwachheit des Kreuzes überwindet. Als seine Jünger, die Jesus uns auch heute ruft, erfahren wir den Widerstand gegen das Evangelium oft am eigenen Leib. Es bleibt die Spannung einerseits im Aufruf Jesu zur Umkehr und andererseits die Gelassenheit, dass die Welt nicht durch unser Tun gerettet werden muss, sondern von Jesus bereits gerettet ist. Und doch sind wir weiter berufen, Farbe zu bekennen, Zeichen der Zeit für das angebrochene Reich Gottes zu sein. Wir sind nicht Charlie, sondern Jesus. Von daher behält das Evangelium seinen aktuellen Charakter. Denkt um, denn das Reich Gottes ist im Kommen, ruft uns Jesus auch heute zu. Kämpft für mehr Gerechtigkeit und Freiheit. Aber meint dabei nicht, alle Mittel seien dabei erlaubt, wie es auch Papst Franziskus deutlich gemacht hat. Wenn wir unsere Netze loslassen, die uns in Sicherheit wiegen, uns aber gleichzeitig binden und unbeweglich machen, dann finden wir leichter zu einer lebendigen und sehr persönlichen Beziehung zu Jesus. An seiner Seite wird unser Leben lebendig, ereignisreich und bewegt. Dann können wir falsche und vordergründige Sicherheiten aufgeben und ihm ganz neu unser Leben anvertrauen. Dann können wir feste Überzeugungen und festgefahrene Gottesbilder zurücklassen. Dann können wir den eigenen, festgefahrenen Weg verlassen, weil wir Jesus mehr zutrauen als den gemachten Erfahrungen und gelernten Mustern. Dann sind wir befreit von uns selbst und frei für das Reich Gottes.
Das waren die Gedanken von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem zu den Lesungen vom kommenden Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt da geht an Sie die herzliche Einladung, sich in diese Sendung Höre Israel bei Radio Horeb einzubringen. Vielleicht haben Sie Fragen an Dr. Fleckenstein. Er ist ja sozusagen Experte auch für die Archäologie und das Heilige Land. Und vielleicht gibt es da etwas, das Sie interessiert zum Buch Jona, zum Ausschnitt aus dem Markus-Evangelium, das wir eben gehört haben. Dann lade ich Sie herzlich ein, sich bei uns zu melden unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 als Vorwahl wählen. Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an dieser Sendung. Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria an diesem Freitagnachmittag. Heute mit unserem Referenten Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er ist Buchautor und Reiseleiter im Heiligen Land. Wir betrachten heute die Texte vom kommenden Sonntag. Wir sind im Lesejahr B, der dritte Sonntag im Jahreskreis. Und wir haben besonders auf die erste Lesung, die alttestamentliche Lesung, geblickt aus dem Buch Jona. Das dritte Kapitel, die Verse 1 bis 5 und der Vers 10. Das ist die Erzählung von den Leuten von Ninive, die sich von ihren bösen Taten abwenden. Und das Evangelium vom kommenden Sonntag nach Markus, das erste Kapitel, die Verse 14 bis 20, das ist die Berufung der ersten Jünger. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie dazu Fragen haben oder vielleicht hat Sie was ganz besonders angesprochen, ein Vers, ein Gedanke in diesen Lesungen, dann lade ich Sie ein, diese jetzt mit uns zu teilen unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmals 089 517 008 008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann bitte die 0049 als Vorwahl wählen. Sie können jetzt gern schon anrufen, während ich mit Dr. Fleckenstein auch schon im Gespräch bin. Ja, Herr Dr. Fleckenstein, vielleicht gleich mal zur ersten Lesung, zur alttestamentlichen Lesung aus dem Buch Jona. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich das lese, ich bin auch so ein kleiner Jona, weil ich kann gar nicht glauben, dass die Bevölkerung von Ninive so schnell umkehrt, sich sofort zu Gott umwendet. Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das verwundert mich jedes Mal, also dieser Ausgang, also der Gang der Geschichte, dass am Ende irgendwie Jona dann doch recht ratlos ist. Hat das irgendwie, kann man das sagen, ja, da hat sich der Autor gedacht, wir wollen einfach zeigen, dass man schnell umkehrt, oder was steckt da dahinter?
Ich denke, diese Geschichte ist ja eigentlich eine Gleichnisgeschichte. So wie auch Jesus seine Gleichnisse gebracht hat vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater und andere Gleichnisse. In diesem Gleichnis einfach deutlich werden, dass Gott, seine Barmherzigkeit ist größer als all unser menschliches Versagen. Natürlich hat es den Propheten Jonathan auch gegeben. Wir haben hier eine historische Verankerung in der Geschichte, und zwar im zweiten Buch der Könige, 14,25, wird er auch genannt, Jona ben Amittai. Der die Wiederherstellung des alten israelitischen Nordreiches wieder durch König Jeroboam 781 bis 742 vor Christus vorausgesagt hat. Aber diese Entstehung dieses Buches Jona dürfte wohl im 15. bis 3. Jahrhundert vor Christus entstanden sein. Und der Autor möchte einfach, er nimmt auch diese assyrische Stadt Nineveh als das Beispiel, als Synonym für eine gottlose Stadt, und möchte einfach deutlich machen, wenn Menschen bereit sind, umzukehren, Gott hat eine Schwäche, und diese Schwäche heißt Demut. Wenn ein Mensch demütig ist und man sein Leben ändern will, ist Gott immer bereit. Mhm. Seine Barmherzigkeit ist größer als unsere Sünden und Schwächen und Versagen.
Ja, ich denke, das ist eine sehr zeitgemäße Geschichte. Also so kommt es mir oft vor, wie schon gesagt, ich fühle mich da auch manchmal wie Jona, dass ich selbst nicht fassen kann, dass ja andere Menschen dann doch so schnell ja zur Umkehr kommen, und man selbst ist ewig unterwegs, so wie Jona eben auch, der zuerst wegläuft und dann vom Walfisch irgendwie gefangen wird. Und ja, das ist sehr, sehr aktuell eigentlich noch, diese Geschichte.
Ja, das ist ein Stück auch unsere eigene Lebensgeschichte. Jeder von uns ist ein Stück Jona. Wir möchten manchmal auch weglaufen von dem Anruf Gottes, oder der manchmal unbequem ist auch, der Wille Gottes über uns. Und wir möchten uns entfliehen, und doch holt uns die Liebe Gottes immer wieder ein, wie auf diesen Jona. Jesus gebraucht ja auch dieses Bild, wo er dann sagt, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage im Bauch der Erde sein, und für seine Auferstehung. Es war ja auch dieses Ausspeien des Jona, war ja auch wie eine Auferstehung des Jona, der auch dann sein Leben neu in den Griff bekommen hat. Und Jesus nimmt dieses Beispiel als Symbol auch für seine Auferstehung.
Ja, das ist ja eigentlich auch schon die Überleitung fast zum Evangelium, weil Jona, der zuerst wegläuft und dann zurückgeholt wird, die Jünger allerdings, die sind ganz anders. Also beim Lesen des Evangeliums ist mir auch aufgefallen, ja, also sogleich ließen sie ihre Netze fallen, sofort folgten sie ihm. Das ist eine ganz andere Reaktion. Da frage ich mich immer, was muss da passiert sein, dass die Jünger sofort alle stehen und liegen lassen und umdrehen?
Ich habe versucht, ja, um in Zeilen zu lesen und die Sache ein bisschen mehr auszumalen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sich schon überlegt haben, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Aber wahrscheinlich der Blick Jesu und der Eindruck Jesu und die Faszination hat sie so beeindruckt, dass sie gemerkt haben, es lohnt sich. Das ist die Chance meines Lebens. Wenn ich die verpasse, dann werde ich nie wieder froh sein können, wie auch dieser reiche junge Mann. Die erinnern sich an diese Stelle, wo Jesus ihn liebevoll anschaut und sagt, folge mir nach. Und er war sehr reich und er ging traurig weg. Und diese Traurigkeit war wahrscheinlich eine Lebenserfahrung fürs ganze Leben, traurig zu sein. Und die Jünger spürten, wenn ich Jesus folge, dann habe ich die Fülle, die Freude und diese Faszination, die er auf sie wirkte und ausübte, mag sie wohl dann auch bewegt haben, an sich sich zu machen.
Ja, uns hat jetzt eine erste Hörerin erreicht, die eine Frage hat, die begrüße ich jetzt herzlich, Frau Schuster aus Bad Kreiburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frey. Grüß Gott, Dr. Fleckenstein.
Ja, grüß Gott, Frau Schuster.
Grüß Gott. Ich habe nur kurz eine Frage. Ist es so gewesen, dass alle Jünger Fischer waren?
Dass alle Jünger Fischer waren. Also die 12 Jünger, das man wohl annehmen. Die hatten ja alle am See Genezareth. Allerdings, nein, nicht alle Jünger waren Fischer. Auch der Matthäus war ja ein Zolleinnehmer. Den hatte ich in Kafarnaum berufen, zum Beispiel Matthäus. oder auch, na, die waren sicher nicht alle Fischer, auch der Bartholomäus, den Jesus, der stammt aus Kana, den Jesus unter einem Feigenbaum gesehen hat und waren wie in einem wahren Israeliten. Nein, wir können nicht sagen, dass alle die Jünger Fischer waren. Aber sie wurden alle zu Menschenfischer gemacht. Das kann man wohl sagen. Sie waren alle Menschenfischer.
Ja, gut, dann sage ich herzlichen Dank an Frau Schuster für diese Frage. Uns hat gleich schon eine nächste Hörerin erreicht. Frau Theiler aus München, grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich wollte nochmal nachfragen, ob der Referent, ob Sie meinen, dass das keine wahre Geschichte, sondern ein Gleichnis ist?
Ja, man ist heute, in der Theologie ist man heute überzeugt davon, dass es eine Lehrerzählung ist und ein Gleichnis, eine Gleichnisgeschichte, aber die auch ihren Wert hat, genau wie die Gleichnisse Jesu. Wenn wir das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, von der Barmherzigkeit Gottes, einfach in dieser Geschichte, in dieser Erzählung, möchte deutlich gemacht werden, Gott ist der barmherzige Gott und nicht der grausame, der Richter.
Mhm. Und Sie haben ja auch gesagt, Herr Dr. Fleckenstein, man kann Jona auch historisch verorten. Also er wird auch im Buch der Könige genannt. Das heißt, eine komplette Erfindung ist die Geschichte dann ja auch nicht, oder?
Nein, ganz sicher nicht. Der Jona hat existiert und war ein mittelalter Prophet, der, wie ich schon sagte, auch die Wiederherstellung des Nordreiches vorausgesagt hat.
Mhm. Das heißt, vielleicht kann man sich das so denken, dass die Geschichte einfach über Jahrhunderte lang erzählt wurde, bis sie schließlich aufgeschrieben wurde? Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat.
Ja, so kann man das auch sehen. Mhm. Ja.
Genau. Ja gut, dann danke an Frau Theiler für diese Frage. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch eine Frage haben, ein bisschen Zeit bleibt uns noch unter der 089 517 008 008. Können Sie sich bei uns melden? Ja, und eine Hörerin meldet sich jetzt auch schon, da gehe ich jetzt direkt dran. Grüß Gott, wer ist denn da?
Ich bin's nochmal.
Ah, Frau Theiler, grüß Gott, ja. Sie möchten noch dazu etwas beitragen.
Ganz genau, ja.
Dann bitte jetzt direkt gleich.
Okay, also ich wollte sagen, Jesus bezieht sich auf den Jona und er sagt, dass wie Jona ein Zeichen war für die Leute von Nineveh, so wird auch der Menschensohn sein ein Zeichen für dieses Geschlecht. Und am Schluss sagt er, die Leute von Nineveh werden auftreten im jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus hat diese Geschichte nicht als Geschichte oder Gleichnis abgetan, sondern als einen historischen Bericht.
Ja, da streiten sich die Gelehrte heute darüber, aber die Mehrzahl der Theologen, wie ich schon sagte, sehen in der literarischen Gattung eine Lehrerzählung. Aber man kann es auch in jeder ist auch frei, das auch als geschichtliche Faktum anzunehmen.
Das ist ja, ich denke, vielleicht auch wie bei Geschichten und Legenden, die wir heute erzählen. Also der Kern der Geschichte ist auf jeden Fall wahr. Das heißt, das ist jetzt nichts Gelogenes oder Erfundenes. Und Jesus, der ja auf dieser Tradition auch steht und diese Erzählung kennt, greift die einfach auf.
Ja.
Genau. Frau Theiler, ich hoffe, Ihre Frage ist jetzt soweit beantwortet.
Es war keine Frage, sondern es ist einfach, also für mich ist Jesus derjenige, der für mich das Alte Testament letztendlich ein Stempel, dass es Gottes Wort ist, hintut. Und genauso tut er das zu diesen Geschichten, die er erwähnt. Und bis, ich meine, wenn wir am jüngsten Gericht einmal sein werden, werden wir vielleicht genau das hören. Mhm. Ja, und ich nehme das sehr ernst.
Mhm. Okay, danke. Ja, danke schön für Ihren Beitrag, Frau Theiler. Auf Wiederhören. Ja, das ist ein spannendes Thema, Herr Dr. Fleckenstein, allgemein. Vielleicht kann man auch sagen, dass wie war denn die damalige Vorstellung, wie wurde denn mit der Tora damals umgegangen? Ist es so zu verstehen, auch für Jesus, was Gottes Wort, das da steht, ist 1:1 wahr? Oder gab es da, also so ist es bei uns ja heute bei Geschichten oder Biografien. Wir denken, so wie das aufgeschrieben wurde, so muss es passiert sein.
Ja, es gab auch in der damaligen Zeit verschiedene Auslegungen und verschiedene Interpretationen. So wie auch heute, nicht? Aber wir müssen immer wieder auf den Kern zurückkommen, so auch in unserem Glauben, die eigentlichen und wahren Aussagen unseres Glaubens, die wichtigsten Aussagen, die sind historisch belegt, so wie auch, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben auch durch die Archäologie wissen wir auch die wichtigsten Orte, in denen Jesus gewirkt hat. Die sind historisch belegt und das ist ja uns sehr wichtig, dass Jesus eine geschichtliche Figur ist, dass er in einer gewissen Zeit gelebt hat, in einem gewissen Volk auch Mensch geworden ist und dass er nicht eine Erfindung ist und nicht eine Sage, sondern Jesus ist wirklich für uns der Mensch geworden, Gott, und für uns die Ikone des Vaters. Mhm. Und das ist für uns das Allerwichtigste, dass wir auf ihn schauen und wissen, er lebt. Auch mein neues Buch, das in Kürze erscheinen wird, ist Jesus wirklich lebendig unter uns oder nur ein Symbol? Und da versuche ich auch deutlich zu machen, dass Jesus wirklich lebt unter uns, dass er da ist. Und dass wir mit ihm rechnen dürfen. Und das ist ja was zählt in unserem Leben.
Genau. Ja, auch so wie die Hörerin das gesagt hat, sie nimmt das sehr ernst. Vielleicht auch dieser Gedanke, den Sie vorher noch gesagt haben zum Evangelium. Nachfolge bringt Nachfolge hervor. Also die Nachfolge Jesu auch an uns heute, nicht so zu sein wie Jona, der wegläuft, sondern mutig zu sein wie die Fischer damals, die ersten Apostel, die alles stehen und liegen ließen und sich auf den Weg gemacht haben. Ja. Und
ja, dann, genau.
Genau. Ja, jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt, Herr Dr. Fleckenstein. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass wir jetzt in dieser Stunde miteinander verbunden sein durften. Die Leitung hat manchmal ein bisschen gewackelt, aber sie ist ja, wie der Name der Sendung sagt, Höre Israel. Wir haben die Leitung nach Israel heute gelegt, nach Jerusalem. Deswegen verzeihe ich das, wenn es ab und zu mal ein bisschen gewackelt hat. Jetzt noch der Hinweis, bevor wir dann mit einem Gebet diese Sendung beenden. Sie können, wenn Sie möchten, diese Sendung noch einmal anhören oder vielleicht auch verschenken. Und zwar als CD. Bei unserem CD-Dienst können Sie diese Sendung bestellen unter der 08328 921 120. Oder Sie bestellen eine CD per E-Mail cd-dienst@hore.org. Oder wenn Sie Internet haben, können Sie sich auch einen Podcast dieser Sendung herunterladen auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Dort finden Sie auch unter dem aktuellen Tagesprogramm hinter der Sendung Höre Israel ein Infofeld und dort finden sich die Bücher von Dr. Fleckenstein, die er veröffentlicht hat, unter anderem eben das neueste Buch Ist Jesus wirklich in Bethlehem geboren? Oder das Buch Sag Simon, wie war es damals? Eine Zeitreise in den Alltag der Bibel. Also sehr passend zu dem, was wir heute diskutiert haben. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Daten auch bei unserem Hörerservice erfragen unter der 08328 921 110. Soweit jetzt noch die kleinen Informationen. Herr Dr. Fleckenstein, ich danke Ihnen recht herzlich und würde Sie bitten, dass Sie diese Sendung noch mit einem Gebet beschließen.
Ja, gerne. Himmlischer Vater, du hast uns am Beispiel des Propheten Jona gezeigt, dass deine Langmut weitaus größer ist als unsere Ungeduld und dass deine Barmherzigkeit all unsere Schwachheiten übersteigt. Wir danken dir dafür. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns den Mut und die Einsicht, damit wir bereit werden, von unseren festgefahrenen Vorstellungen Abstand zu nehmen und uns von dir führen zu lassen auf den Wegen, die du uns zeigst. Herr Jesus Christus, durch die Berufungsgeschichte deiner Jünger Petrus, Andreas und Johannes möchtest du auch uns dazu einladen, dass wir uns von dir ansprechen lassen, unsere Netze hinter uns zu lassen und das göttliche Abenteuer mit dir einzugehen. Wir danken dir dafür, dass du für jeden von uns seine eigene Berufungsgeschichte hast. Gib uns den Mut, deinem Ruf zu folgen und Zeugen für deine Liebe in der Welt zu sein. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, und ja, herzliche Grüße nach Jerusalem. Alles Gute.
Dankeschön.
Ihnen.
Dankeschön. Danke. Ihnen alles Gute. Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Einschalten. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei.